Ja, ihr Lieben, für die, die später gekommen sind, herzlich willkommen. Noch einmal versuche ich jetzt nicht schneller zu reden, sondern etwas langsamer. Aber dann dauert es 2 Stunden. Ne? Wollte auch nicht, ja? Also muss ich wieder schneller reden. Ja, wir sind jetzt Kapitel 19, das Opfer dieser roten jungen Kuh. Manches haben wir schon erlebt. Wir haben erlebt, wie das Volk Israel ist, wie das Volk im Allgemeinen sich so darstellt. Und jetzt, wenn wir Kapitel 19 hatten, und dann haben wir noch so ein paar die Anweisungen hier gehabt über das Wasser der Reinigung und all diese Dinge. Und dann steht hier in Kapitel 20, und die Kinder Israel, die ganze Gemeinde, kamen in die Wüste Zin im ersten Monat. Und da steht bei mir hier in der Elberfelder Übersetzung eine Anmerkung, das heißt des 40. Jahres nach dem Auszug aus Ägypten. Das wird nachher noch deutlicher, weil das nachher nochmal an anderen Stellen erwähnt wird. Kapitel 33, wo wir ja noch ein bisschen darauf eingehen, weil ich diese Predigt von dem Herrn Krummacher, dem Prediger aus Wuppertal, so ein bisschen vorbereitet hatte. Ich will das nochmal erwähnen. Wenn noch ein paar Folien dort da sind, kann sich die jeder mitnehmen. Ansonsten kann man die bei mir bestellen per E-Mail. Da habe ich extra meine E-Mail-Adresse draufgeschrieben. Das ist deshalb interessant, weil dieser Mann lebte vor ungefähr 200 Jahren knapp. Und der hat nur aus einem Bibelbuch, und zwar aus dem 4. Buch Mose, und dann nur aus einem Kapitel, und zwar Kapitel 33, gepredigt. Und das 91 Predigten. 91 Predigten über Kapitel 33 von dem Buch 4. Mose. Macht das erstmal. Also ich weiß, wie schwer das ist, euch 1,5 Stunden bei Laune zu halten, und der musste halt 91 Predigten die Gemeinde bei Laune halten, und er schrieb dann nachher als Begründung, die Leute haben zugehört, und je mehr sie eigentlich zuhörten, desto mehr waren sie beeindruckt über die Wüstenreise des Volkes Gottes. Und er macht ähnlich, so wie ich das versucht habe, die Beispiele, dass man einfach sieht, die Wüstenreise des irdischen Volkes Gottes Israel ist eine Vorbildgeschichte für das himmlische Volk Gottes, die Gemeinde oder die Versammlung oder die Kirche Gottes. Die Kirche Gottes, das sind Leute, die sind nicht e.V. oder RK, sondern die sind Menschen, die an Jesus Christus geglaubt haben, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt weggenommen hat, ans Kreuz bezahlt für unsere Schuld. Und das war sozusagen die Geburtsstunde des neuen Menschen. Und jetzt geht der Mensch mit Gott, mit Christus, mit dieser Bundeslade. Die Bundeslade habt ihr letztes Mal gehabt, denke ich mal. Ein Bild von Christus, die ging immer vorne weg. Dann ging auch diese Wolkensäule immer vorne weg. Und dann kam die Feuersäule, die nachts Licht gab. Und so ist es auch in unserem Leben. Eigentlich geht Christus immer vor uns her, wenn es gut läuft. Aber manchmal lassen wir ihn nicht vorne herlaufen. Manchmal denken wir, Gott, wir schaffen das auch ohne dich. Und dann gibt es richtigen Zerbruch. Und ich möchte euch das jetzt mal einfach so, ich sage einfach mal du oder ihr, aber ich möchte auch sie oder ihnen das sagen. Ich habe Leute erlebt, manchmal nach 20 Jahren, ich bin jetzt 34 Jahre gläubig, mit 36 fast schon, oh Mann, Zeit vergeht. Und habe dann festgestellt, wenn man dann manche Leute wieder kennenlernte, nach 10 Jahren, nach 20 Jahren nicht mehr gesehen, wie sich Dinge verändern. Bei manchen wurde staunst, wie Gott Dinge verändert hat, aber bei manchen auch zum Schlechten. Und das ist eigentlich die Geschichte, die wir hier lernen. Gott hätte uns gleich nach unserer Bekehrung, nach unserem neuen Leben, wo wir das gemerkt haben, Jesus starb für mich, hätte er uns gleich in den Himmel holen können. Wir hätten die Reise in 11 Tagen machen können, so steht das, haben wir das mal eben zu Anfang gehabt. Aber Gott lässt uns eine ganze 40 Jahre lange Wüstentour machen, damit wir erkennen, was in unserem Herzen ist. Und damit wir auch erkennen, wie gnädig Gott ist. Das müssen wir, jeder Einzelne für sich, dass ihm das klar ist, wie groß dieser Gott ist. Und in Kapitel 19, zwischen 19 und 20, sozusagen 38 Jahre circa vergangen, Miriam stirbt, das ist auch, die war eigentlich schon in Kapitel 12, da hatte sie das Urteil schon von Gott bekommen, ihr habt gegen Mose so geredet, so böse, und Aaron auch, und jetzt sind sie in Kades. Und wir haben auch gesehen, so Anfang auf dem Bild, dass es vom Berg Sinai nach Kades 11 Tage Reise waren auch. Also Kades kurz vor dem Eingang in das Land Kanaan.
Doch,
hallo. Ja, hier unten. Hier ist Kades. Ja, seht ihr? Kleine Tour, ja. Locker zu schaffen, auch mit den vielen Menschen. Aber sie brauchen 38 Jahre. Aaron stirbt, er wird begraben, auch am Berg Hor. Und jetzt sind wir in Kapitel 20 angelangt. Und da steht, sie sind in der Wüste sind. Und dann sagt Gott zu Mose, zu Aaron, ging von der Versammlung weg. Es war kein Wasser da, so geht das immer, so fängt das immer an. Ganz interessant. Eigentlich haben wir das schon wiederholt jetzt mitgekriegt. Entweder war kein Wasser da oder sie hatten Hunger. Und das ist immer ein Grund zu sagen, Herr, eigentlich hast du uns damals geholfen, du kannst es heute wieder helfen. Aber das machen wir nicht. Sondern wir sagen, ey Gott, warum habe ich wieder Hunger? Warum geht es mir so mies? Und das führt dann dazu, dass sie wieder so murren, wieder unzufrieden sind. Und die Rebellion, das muss man sich mal so vorstellen, über die ganzen 40 Jahre, es gab immer so eine Situation und Mose war der Führer und wir hatten das schon mal gehabt in Kapitel 14, dass Mose sagt, Gott, lass mich zufrieden, die sind mir zu schwer, ich kann nicht mehr. Und dann nimmt er von dem Geist von Mose und legt ihn auf die 70. Wir erinnern uns dunkel, Kapitel 14. Und jetzt ist wieder so eine Situation, es ist kein Wort, Ort der Aussage, der Feigenbaum, es ist alles nicht so, wie Gott das verheißen hat. Und dann kommen Mose und Aaron, gingen von der Versammlung weg, von diesen Israeliten, kommen zu dem Eingang des Zeltes der Zusammenkunft und dann sagt Gott, Mose, nimm mal den Stab, versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet vor ihren Augen zu dem Felsen. Jetzt habe ich was vergessen. Wusstet ihr, ich habe was vergessen. Kapitel 16, erinnert euch dunkel, der Korah und seine Freunde, Datan, Abiram, die waren, sind aufgestanden gegen Mose und Aaron. Und dann hatte die Israeliten danach, die waren furchtbar umgekommen, und die Israeliten hatten gemurrt und hatten auch wieder gegen Aaron gemurrt und haben einfach gesagt, hat Gott gesagt, ich will euch mal beweisen, wer wirklich Recht hat, in meine Gegenwart zu kommen. Jeder der Fürsten, der soll mal einen Stab nehmen und der Aaron nimmt seinen. Und der Stab, der ins Heiligtum hineingetragen wird, in das Zelt, und der Stab, der sprossen wird, der ist wirklich auserwählt von mir. Das geht mich nicht von selbst. Und das war Aarons Stab. Und diesen Stab meint Gott offensichtlich, den Stab des hohen Priesters Aaron. Und den nehmen wir, versammle die ganze Gemeinde und du und dein Bruder Aaron und redet vor ihren Augen vor dem Felsen. Redet gegen diesen Felsen, den ihr da seht. Komische Geschichte, ihr Lieben. Dann wird er Wasser geben. Dann wird ihr Wasser bekommen, das was ihr wollt. Naja, ist eigentlich keine große Sache. Kapitel 20, Vers 9. Und Mose nahm den Stab vor dem Herrn weg, so wie ihn geboten hatten. Und Mose und Aaron versammeln jetzt die ganze Versammlung. Und Vers 10 in der Mitte. Hört doch, ihr Widerspenstigen. Jetzt wird Mose sauer. Verständlich. Ganz verständlich. Werden wir euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Und jetzt erhebt Mose seine Hand und schlägt den Felsen mit seinem Stab. Steht nicht mehr der Stab Aarons. Und schlägt ihn zweimal. Und da kommt viel Wasser aus dem Felsen. Und wer im zweiten Buch Mose schon mal da war, der weiß, da gab es schon mal so eine Geschichte. Kapitel 17, glaube ich. Und da hatten die auch gemurrt, war kein Wasser da in der Wüste. Wüste wird... Ah, ein Glück, hier ist Wasser. Darf ich euch mal vortrinken, wie das geht? Das wird manchmal eins der wichtigsten Güter in manchen Gegenden. Und da war das auch so. Und da war kein Wasser in der Gegend. Und dann schlägt Mose den Felsen und da kommt Wasser raus. Und jetzt sind wir wieder in so einer Situation, nur knapp 40 Jahre später. Und jetzt hatte Gott gesagt, hör mal, du sollst zu dem Felsen reden. Und mit dem Stab Aarons in der Hand, dem hohen priesterlichen Stab. Und das macht Mose nicht, sondern er schlägt den Felsen mit seinem Stab zweimal. Könnte man ja sagen, wir haben das alles noch mal ein bisschen hintereinander. Mose wird wiederholt, der hat so viel Grund, wütend zu sein. Und ich, darf ich euch das mal so sagen, wir haben bei uns 150 Christen, bei uns in der Gemeinde, wo ich hingehe, in Berlin, ungefähr so 150. Wir haben eben das Beispiel mal gebracht mit dem Fenster. 150 Leute, davon haben 149 eine andere Meinung als ich. Fenster zu, Fenster auf. Gebläse oder nicht gebläse. Oder Licht an oder Licht aus. Oder Mikro lauter oder leiser. Und es gibt so viele Gründe, worüber ich mich aufregen kann. Und deine Brille passt mir auch nicht. Nein, ist nicht so. Und irgendwann hält man es nicht mehr aus. Und da wird man so wirklich sauer. Verständlich ist das. Ja, es gibt so viele Beispiele, wo ich Grund habe, sauer zu reagieren. Aber jetzt sagt Gott, du sollst dem Felsen reden, Punkt 1. Und mit dem Stab von Aaron in der Hand. Und wenn wir nicht wüssten und das Neue Testament kennen würden, dass der Fels, und jetzt kommt es, ein Bild ist von Christus. 1. Korinther 10, Vers 4. Der Christus wurde nämlich zu Beginn einmal geschlagen, um unser Willen. Der hat leiden müssen. Und aus diesem geschlagenen Felsen kommt Wasser hervor, zur Reinigung unserer Sünden. Und jetzt wird er nicht nochmal geschlagen. Der ist einmal für allemal geschlagen, um unsere Sünden wegzunehmen. Und jetzt passt das nicht mehr, den geschlagen, weil der ist einmal geschlagen worden. Jetzt muss ich zu dem Felsen reden. Und Mose hat es natürlich nicht verstanden. Der hätte nur eins machen müssen, wie eigentlich immer, wie er oft gemacht hat, einfach Gott vertrauen, seinem Wort. Und das so machen, wie Gott das will. Und er wusste ja eigentlich, dass es wichtig ist, Gott zu vertrauen in seinem Wort. Weil es auch damit Verbindung steht, wie ich Gott nahe. Wie ich in Verbindung mit Gott komme. Wie ich auch als Gläubiger die Verbindung aufrechterhalte. Und in diesem Punkt hat er nicht gehorcht. Und er hat mir nicht geglaubt, sagt er. Ihr habt nämlich den Felsen geschlagen. Und zwar zweimal. Und auch kommt Wasser hervor. Gott segne trotzdem, auch wenn ich verkehrt handle. Aber jetzt hat er einen Punkt gesagt. Mose, weil du das gemacht hast, wirst du das Land nicht sehen. Boah. Ihr sollt diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Und wir könnten automatisch fragen, Gott, bist du kleinlich? Natürlich nicht. Wir leben in einer Zeit, wo wirklich Gott persönlich ganz massiv eingegriffen hat unter sein Volk. Aber auch, dass wir lernen, dass es eben Situationen gegeben hat, dass Gott ganz anders mit seinem Volk umgegangen ist. Er sagt, ich möchte eigentlich, dass du mich heiligst vor den Leuten. Und ich möchte das mal so vergleichen in der ersten Zeit der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt noch ganz gut, da gab es mal eine Situation, da hat ein Mann Geld verkauft, hat einen Acker verkauft und hat, sagen wir mal, 50.000 Euro bekommen. Und dann gibt er 25.000 für das Werk Gottes und sagt, hör mal, ich habe einen Acker verkauft, habe ich alles, was ich habe, gebe ich für Gott. Und verschweigt aber, dass den Teil für sich behalten hat. Und da wird er gefragt von einem der Apostel, sag mal, wirklich so viel, alles für Gott? Ja, ja, alles für Gottes Dinge. Und seine Frau macht das genauso, die macht das nämlich vor. Und dann stirbt die augenblicklich und ihr Mann hinterher. Ananias und Sapphira. Und damit wird deutlich, dass Gott in Zeiten, in gewissen Zeiten, Heilszeiten, sehr, sehr genau guckt. Egal wer das ist. Und hier ist es Mose. Und Gott sagt, Mose, weil du das gemacht hast, wirst du das Land nicht sehen. Du hast mich nicht geheiligt vor meinem Volk. Du hättest mir vertrauen sollen, wie immer das gemacht hast. Mose war sehr traurig darüber, niedergeschlagen. Der hatte jetzt knapp 40 Jahre alles gegeben fürs Volk und hätte ja sagen können, ja, Gott, bin ich jetzt schon weiter? Ja, bin schon zu weit. Weißt du, Gott, kannst du nicht mal eine Ausnahme machen? Hab doch alles gemacht jetzt. Hilf doch bitte, er sagt Gott. Aus und vorbei. Mose will nochmal, da sagt Gott, nee, komm, rede mir nicht mehr von der Sache. Aber Gott gibt dem Mose nochmal eine Chance, das möchte ich einfach mal nur einflechten. Der lässt ihn nämlich das Land sehen. Auf einem Berg führt er ihn später und dann zeigt er ihm das ganze Land. Er zeigt ihm viel mehr, als Israel je eingenommen hat. Das ist das Land, was Gott seinem Volk verheißen hat. Und Mose hat, ich sag mal, übertragen Sinn, im Glauben viel mehr gesehen, als Israel je eingenommen hat. So ist Gott. Gott lässt sich übrigens nie was schenken. Das ist ganz wichtig. Wenn er vergibt oder wenn er auch Zusagen macht, er gibt immer mehr, als wir überhaupt je fassen können. Das ist ganz wichtig, dass wir das so mitnehmen, ganz persönlich. Aber hier haben wir natürlich, was auch ganz wichtig ist, zu Verständnis. Wir haben hier uns Menschen zu sehen unter Verantwortung. Und wenn in dem Moment, wo wir unter Verantwortung gesehen stehen, versagen wir immer. Das haben wir hier noch. Ach so, dann kommen diese Ortsbezeichnungen. Man gab dem Ort den Namen Horma. Und das werden wir nachher noch sehen, Kapitel 33. Überall, wo das Volk Israel irgendeine Geschichte erlebt hat, wo etwas passiert ist, da haben sie bestimmte Orte gefunden und haben sie bestimmte Namen gegeben. Da war ihnen etwas passiert, in dem Falle, da haben sie das Volk verbannt und dann gaben sie dem Ort den Namen Horma. Dann brachen sie auf in den Berg Hor und so weiter. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Also man könnte denken, Mensch, kaum sind sie wieder weitergezogen, kaum hat Mose diese schlimme Horrorgeschichte erlebt, da reden sie schon wieder gegen Gott. Und da kommt eine ganz interessante Geschichte. Und ja, warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt, dass wir in der Wüste sterben? Jetzt ist kein Brot mehr da, kein Wasser. Gerade vorher haben wir gelebt mit der Sache mit dem Felsen. Und der Felsen, der wird sie die ganze Zeit begleiten. Der Fels wird Wasser geben. Aber jetzt gibt es mal wieder Situationen, es ist wieder länger kein Wasser da. Und dann werden wir wieder sauer. Gott hilft nicht. Wisst ihr, was ganz interessant ist im Neuen Testament, Römer 5? Da wird etwas beschrieben, wie der Christ lebt. Und eins machen wir nicht, wir leben nie aus Erfahrung, die wir vorher gemacht haben. Wir leben als Christen immer aus Glauben, niemals aus Erfahrung. Das heißt, wenn du morgen früh wieder aufwachst und du vernachlässigst deinen Umgang mit Gott, dann wirst du Dürre in der Seele, das ist normal. Wir müssen immer lernen, auch als Kinder Gottes, ständig diesen Kontakt mit unserem Herrn zu pflegen. Das haben die hier nicht gemacht. Und schon sind die Folgen da. Unsere Seele ekelt vor dieser elenden Speise. Sie gehen ganz, ganz extrem weit jetzt. Die sagen, hör mal, das Manna, was du uns gibst, Gott, uns ekelt davor. Johannes 6, da sagt der Jesus, eure Väter aßen das Manna in der Wüste und starben. Und dann macht er eigentlich ganz interessante Anwendung auf das Manna und sagt, ich bin das wahrhaftige Brot, das aus dem Himmel niederkommt und der Welt das Leben gibt. Das Manna erhält euch am Leben. Und ich, sagt der Jesus, ich bin das Manna. Und dann sagen die Leute, und das ist eigentlich wieder auch mal so eine Anwendung, wo wir merken, wo das Alte und Neue Testament sich verbinden. Wo eigentlich die Israeliten sagen, weißt du, mich interessiert gar nicht Gott, dein Heil, dein Manna, was uns erhält. Uns passt das alles nicht mehr. Das ist Anmaßung. Und dann schickt Gott feurige Schlangen unter das Volk und die bissen das Volk und es starb viel Volks aus Israel. Ich glaube, Luther Übersetzung, weiß ich nicht, oder Schlachter. Das waren schlimme Sachen. Jetzt sind diese giftigen Schlangen gekommen und jetzt sterben auf einmal ganz viele Leute. Und wir müssen natürlich uns klar machen, das sind einfach formal Bekenner in Israel. Die waren nicht alle wirklich gläubig, das macht das Neue Testament deutlich. Und jetzt sterben diese Leute. Und jetzt sage ich Ihnen und euch ein Geheimnis. Nach dem Belehren des Neuen Testaments sind wir alle von der Schlange gebissen. Wir haben nämlich alle einen Keim in uns, der uns tötet. Sünde. Wir haben das eben schon mal gefunden, wie Sünde wirkt. Sünde versklavt, Sünde macht abhängig, aber Sünde tötet auch. Und deshalb kommt der Sohn Gottes und macht einen Hinweis darauf, wie das damals gewesen ist. Da war nämlich, jeder, der gebissen wurde, musste sterben. Da sagt Gott zu Mose, Mose, mache eine Schlange aus Erz. Die sieht so aus wie die Schlangen, die durch die ihr gebissen worden seid. Und mache sie oben so auf so einen Pfahl. Und wer auf diese Schlange schaut, im Glauben schaut und wartet auf Rettung von Gott, der bleibt am Leben. Und dann sagt der Jesus im Neuen Testament, ungefähr 1500 Jahre später, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so werde ich erhöht werden müssen. Damit jeder, der an ihn glaubt, an Christus, dass der Vergebung bekommt. So wie die Leute damals, wenn sie auf diese Schlange schauten, blieben sie am Leben. Und da stellen wir fest, dass so ein ganz einfaches Mittel ein Hinweis ist auf den Christus im Neuen Testament. Und dann gibt der Herr noch etwas weiter und gibt, denn, sagt er, so wie das damals war, so hat Gott die Welt geliebt. Gott hat nie euren Tod gewollt. Deshalb, wenn Leute ich treffe und die reden gleichgültig von Gott, dann sage ich, Freund, ich kann dir eins sagen, im Himmel gibt es nur Freiwillige, aber auch in der Hölle. Gott wollte nie, dass Menschen verloren gehen. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott wollte nicht die Welt richten, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Wir sind Menschen alle, ohne Ausnahme wie die Israeliten damals. Wir sind gebissen durch die Schlange, weil wir irgendwo alle ein Haar an der Suppe an Gott hatten. Wenn Gott wirklich gut ist, warum gibt es das Elend dort und dort? Wenn Gott, wenn das ist, warum Gott da und da? Und da haben wir immer irgendeinen Vorwurf. Und genau das macht Israel. Und das machst du und ich genauso. Wir können, wenn wir ganz ehrlich sind vor Gott, sagen, wenn mal was schief läuft in unserem Leben, ey Gott, warum ist das bei uns? Warum geht bei mir alles schief? Und so ist Israel. Kann ich schnell genug gehen, kein Wasser da, nichts zu essen, und haben wir keine Lust an den Manna? Ja, und dann sagt Gott, ist für mich eine Gelegenheit, meine Gnade euch zu beweisen. Jetzt kommt ein ganz, ganz schwieriges Kapitel. Nicht nur eins, sondern drei. Jetzt sind die Israeliten so kurz vor Moab. Irgendwo in der Gegend hier, hier sind die Moabiter. Moabiter waren ja so verwandt mit Israel, ganz in der Nähe. Und nachdem die Edomiter, müssen wir nicht alles jetzt erwähnen, Israel nicht hat ziehen lassen, dann mussten sie noch einen kleinen Umweg machen. Und jetzt sind sie bei Moab in der Nähe. Und dann sieht der Moabiter König, der sieht die Israeliten. Oh, denkt er, sind viel zu viel. Was ich schon gehört habe, was die Israeliten gegen die alle gewonnen haben, mit den verschiedenen Königen da, ich habe die Namen, fallen mir jetzt gerade nicht ein. Ok und also egal. Wisst ihr das? Gerade hast du ein paar Sachen? Nee, okay. Sihon, Dankeschön. Und Ok, ja. Den zweite fehlte mir. Und jetzt stehen sie dort vor dem Moabiter und jetzt kommt der König von Moab und denkt, alleine schaffe ich das nicht. Ich hole mir mal Hilfe. Das ist so ein Mann, der hat so magische Kräfte, sage ich mal. Das ist Biliam. Der ist ziemlich, der wohnt so ein bisschen im Osten. Und dieser Mann, was der macht, das bringt Glück. Und dieser Mann, der wird im Neuen Testament dreimal erwähnt. Weg, Irrtum und Lehre, wir hatten das schon mal kurz erwähnt. Und der tritt jetzt hier auf. Und jetzt kommt der Biliam, der Sohn Beors, nach Petor an den Strom. Das ist am Euphrat. Und dann lässt er den kommen. Komm, verfluche mir dieses Volk, denn es ist stärker als ich. Und ihr erinnert euch dunkel, ich hatte das mal erwähnt. Ich konnte echt nicht glauben, diese Geschichte, die jetzt kommt. Denn zum ersten Mal, da kommt Gott und sagt dem Biliam, pass mal auf, du sollst nicht gehen. Der sollte hingehen, wo der König von Moab ist. Von weitem sieht er dann Israel dort, wie sich das lagert, so um das Zelt rum. Du sollst mein Volk nicht verfluchen. Das will ich nicht. Wir bieten ihm viel Geld, haben natürlich Geld dabei. Ja, schickt er, kommt Gott die Botschaft an Biliam. Geht nicht. Gott will das nicht. Dann kommt er wieder hin. Und achso, dann haben sie ihm doch gesagt, wenn du segnest, der ist gesegnet. Wenn du verfluchst, der ist verflucht. Und dann gehen die Ältesten von Moab wieder zurück und sagen, Mensch, der will nicht. Ah, geht das, geht nicht. Geht da nochmal hin. Und dann kommt Gott wieder zu Biliam in der Nacht. Wer sind die Männer? Und so weiter. Du sollst mein Volk nicht verfluchen, hatten wir. Und dann kommt er nochmal, kommen sie nochmal. Und dann zieht er mit ihnen. Aber nur das, was ich dir sage, sagt Gott, das sollst du ihnen sagen. Gott wusste ganz genau, was im Herzen von Biliam war. Und dann lässt er ihn ziehen. Und dann ist er, reitet er so auf seiner Eselin. Und dann kommt diese Geschichte, dass kommt Gott in der Nacht zu Biliam, warum sind die Männer gekommen? Und dann, das, nur was ich dir sagen will, das sollst du tun, Vers 21, und dann macht Biliam sich des Morgens auf, sattelt die Esel hin und zieht mit den Fürsten von Moab. Und auf einmal ist es, wie die, als ob die ganze Szene wie umgewechselt ist, jetzt auf einmal brennt der Zorn Gottes gegen Biliam. Warum bist du überhaupt mitgezogen? Das ist so, als ob Gott jetzt auf einmal sagt, ey, was ist denn jetzt los? Weil Gott einfach dem Biliam klar machen will, hör mal, eigentlich war das nie meine Meinung, Absicht, dich ziehen zu lassen. Dann zieht er auch seine Eselin, und die Eselin, da ist ein Engel Gottes vor ihm. Und die weicht die Eselin immer aus. Und der Biliam, der merkt das nicht. Und er schlägt er seine Eselin. Und das geschieht nochmal, und er schlägt er sie nochmal. Und auf einmal geschieht etwas. Gucken, ob ich die Stelle finde. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, legte sie sich nieder unter Biliam. Und es entbrannte der Zorn Biliams, und er schlug die Eselin mit dem Stab. Da öffnete der Herr den Mund der Eselin und sprach zu Biliam: Was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Und Biliam spricht zu der Eselin, weil du Spott mit mir getrieben hast, und so weiter. Jetzt redet dieser Mann mit der Eselin. Jetzt sage ich euch, Freunde, glaubst du das? Glaubst du das? Bibelkritik, modernster Prägung, alles Quark. Kann ich euch sagen? Ich glaube das. Da ist ein Mann, der fährt mit feurigen Wagen zum Himmel, Elia. Und ich kann Ihnen sagen, ich glaube das. Als ich das damals das erste Mal gelesen hatte, da war ich schon gläubig, aber ich hatte meine ganz große Not damit. Ich kann verstehen, wenn einer sagt, ich habe Riesenprobleme damit. Erste Mal hat er heute gehört hier, habe Riesenprobleme damit. Kann ich voll verstehen. Aber ich kann dir auch sagen, Freund, lerne diesen Gott kennen. Es gibt Bereiche, und der Biliam, der war in diese Bereiche vorgedrungen. Von Spiritismus, von Wahrsagerei, und der Biliam war so ein Mann. Und jetzt sage ich Ihnen auch mal was. Es gibt Bereiche zwischen Himmel und Erde, die verstehen wir nicht. Das sind ganz gefährliche Bereiche. Und dieser Biliam war ein ganz gefährlicher Mann, der auch magische, oder wie man da auch wirklich sagt, Wahrsagerkräfte hatte. Das wusste Gott. Und Gott hat wirklich mit diesem Mann gesprochen. Und dieser Mann, das muss man auch sich klar machen, ist ein ganz, ganz, ganz gottloser Mann. Ich kenne Leute auch, die wirklich mediale Fähigkeiten haben, die also wirklich als Medium benutzt werden. Das finden wir im Neuen Testament, bei Paulus zum Beispiel, in Apostelgeschichte 16. Das gibt es. Und dieser Mann war auch so ein Typ, der also auch mit dämonischen Mächten in Verbindung war. Und jetzt dachte der, er kann wirklich das Volk Gottes verfluchen. Und da sagt Gott, stopp, ich bin da. Was ich dir sagen werde, das sollst du sagen. Und jetzt kommt er zu Biliam, und dann wird also so eine Voraus, so eine, und dann sagt er, pass mal auf, das gebe ich dir, meine Botschaft. Was ich dir sage, das hast du nur zu sagen, nicht mehr. Und dann geht er los. Und dann macht man noch so einen Berg, baut man da noch so auf dem Berg, so einen Altar. Und dann wird noch Tiere geopfert. Ob sie die geopfert hätten oder nicht, spielt alles keine Rolle. Denn jetzt soll er eine Botschaft bringen. Und die erste Botschaft, die er loslegt, ist, mal schauen. Wer findet sie? Sieben Altäre. Kapitel. So, 23, Vers 8. Oder, ja, nehmen wir einfach mal Vers 8. Aus Aram hat Balak mich hergeführt, den König von Moab, von den Bergen des Ostens. Komm, verfluche mir Jakob. Ja, komm, verwünsche Israel. Jetzt kommt's. Wie soll ich verfluchen, den Gott nicht verflucht? Und wie verwünschen, den der Herr nicht verwünscht hat? Und dann sagt er etwas ganz Interessantes. Denn vom Gipfel der Felsen sehe ich es. Jetzt steht er oben auf so einem Berg. Jetzt guckt er runter, sieht er Israel da hinten. Und von den Höhen herab schaue ich es. Siehe, ein Volk, das abgesondert wohnt und sich nicht zu den Nationen rechnet. Ein Volk, das abgesondert wohnt, sich nicht zu den Nationen rechnet. Ach, da steht es auf 23,9. Wer könnte zählen den Staub Jakobs und so weiter? Das sagt er über Israel. Er soll es verfluchen. Jetzt muss er sagen, das ist ein Volk, das wohnt abgesondert. Vermischt sich nicht mit dieser gottlosen Welt. So sieht Gott sein Volk. Erinnern wir uns noch, was Sie gerade vorher gesagt haben? Uns ekelt vor dieser Speise. Ihr Lieben, wenn Gott uns Menschen unter Verantwortung stellt, auch das Volk Gottes, dann ist ganz große Not da. Aber wenn Gott sein Volk vor anderen verteidigt, dann sagt er, ich sehe keine Flecken, keine Runzel. Die Gemeinde Gottes, wir müssen nochmal lesen zusammen, aus Epheser 5. Und das ist eine Lektion, die wir alle lernen müssen, in der schlimmsten Zeit und gerade heute. Ja, hier, Epheser 5, Vers 27. Damit er die Gemeinde oder die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Gott sagt, mein Volk, das ist heilig und untadelig. Und das in einer Zeit, wo Christen sich im Internet bekriegen nach allen Regeln der Kunst, müssen wir klar festhalten, hier ist ein Volk, das abgesondert wohnt. Das sagt, muss Gott, sagt Gott durch den Bileam. Das muss er dem sagen in Gegenwart von dem König von Moab, der das Volk verfluchen will. Der nächste Spruch muss er wieder aussprechen, dann ist er eigentlich total sauer, der Balak. Und dann denkt er, man kann doch nicht wahr sein, ich habe dich geholt zum Verfluchen und jetzt segnest du das Volk. Was hast du mir getan? Meine Feinde zu verwünschen habe ich dich holen lassen. Dann hat er gedacht, na gut, probieren wir es nochmal, wir gehen auf einen anderen Gipfel, der ist ein bisschen höher. Und dann auf den Gipfel des Pisga und er baut ihm 7 Altäre, opfert einen Stier und einen Widder und so weiter auf jedem Altar. Und dann kommt er und der Herr kam dem Bileam entgegen, legt ein Wort in seinen Mund und sprach, kehr zu Balak zurück und das sollst du sagen. Und jetzt kommt das Wort. Stehe auf, Balak, höre, horch auf mich, Sohn Zippors. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, Menschensohn, dass er bereue und so weiter. Und siehe, zu segnen, Vers 20 habe ich empfangen und er hat gesegnet und ich kann ihm nicht wenden. Er erblickt, jetzt kommt's, keine Ungerechtigkeit in Jakob und sieht kein Unrecht in Israel. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm und Jubelrufe, wie um einen König sind, in seiner Mitte. Gott hat ihn aus Ägypten herausgeführt. Sein ist die Stärke des Wildochsen und so weiter. Also der hat dieser Israelit, der ist mächtig. Und er sieht keine Ungerechtigkeit in Jakob, kein Unrecht in Israel. Wenn sie das erwartet, hat er Gottes Volk. Gott sagt, ein Volk, das ich erlöst habe mit dem Blut des Lammes, dem habe ich vergeben, für immer vergeben. Die Gemeinde Gottes, da sieht Gott keine Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen. Und was wir lernen müssen als Kinder Gottes, die wir den Herrn Jesus lieben, dass wir das Volk Gottes sehen mit Gottes Augen. So sieht Gott sein Volk. Und das muss der König von Moab hören. Auf der anderen Seite sind die Leute da unten im Tal, die mohren wie bisher. Aber die meisten dieser Leute, die da sind, sind nicht wirklich Volk Gottes. Das wissen wir auch wichtig. Das müssen wir einfach festhalten. Diese große Masse, die da unten sind, sind nicht wirklich zu Gottes Volk gehörig. Und jetzt kommt das Dritte, hat er noch eine Weissagung. Jetzt spricht der Bileam nochmal, jetzt kommt er nochmal zu der anderen Ecke und nochmal kommt er dahin und jetzt geht er aber nicht auf Wahrsagerei aus, steht dann hier in Kapitel 24, 1, sondern jetzt guckt er zur Wüste hin und er erhebt seine Augen und spricht. Er spricht Bileam, der Sohn Beors, er spricht der Mann geöffneten Auges und dann sagt er, wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel. Jetzt sagt er eigentlich viel mehr noch. Nicht nur, dass er jetzt nicht nur verfluchen will, sondern dass er keine Ungerechtigkeit, jetzt spricht er von der Schönheit der Zelte Israels und Jakobs. Und dann noch zum vierten Mal. Jetzt hat er, der hat überhaupt keine Lust mehr, der Moabiter. Der ist zwischendurch fertig, denkt, hör auf, Bileam. Nee, sagt er, ich habe noch einen Spruch. Den muss ich doch noch loswerden. Es tritt hervor, sagt er, aus Jakob kommt einer. Ein Herrscher. Der hat ein Zepter. Zepter ist ein Herrscherstab. Und der erhebt sich aus Israel. Wisst ihr, was der macht? Der zerschlägt die Seiten Moabs. Der wird Moab besiegen. Der wird einmal der große Herrscher dieser Welt werden. Wissen Sie, wer das ist? Der Stern aus Jakob. Laut, ich habe den Namen gehört.
Jesus.
Jesus, jawohl. Der Jesus Christus. Ein gottloser Mann wie dieser Bileam, der muss einen Hinweis machen auf den großen Retter, der kommen wird. Aber ganz wichtig, dieser Mann ist ein Verführer
und der verführt für Geld. Der war nur dahin gegangen, um Kohle abzukassieren. Und Gott sagt, pass mal auf, du darfst nur das reden, was ich will. Und das merken wir auch, wenn wir die Bibel mal lesen. Gott hat in allen Dingen noch in der Hand. Und dieser Mann wird eben der Weg, der Irrtum, der Lehre, was wir schon mal wiederholt hatten, wird im Neuen Testament erwähnt, ist ein Synonym für eine teuflische Christenheit, die für Geld alles abnickt. Das ist unsere Welt, in der wir leben. Denn was dieser Mann für Einfluss hat, sehen wir Kapitel 25. Und in Kapitel 25, da geht das nämlich so weit, dass der Bileam, da hat er nämlich einen Tipp gegeben. Das können wir nachlesen, Kapitel 31, 16. Da hat er nämlich einen Tipp gegeben und hat gesagt, hör mal, ihr Midian, am besten, wie er die, an die Israeliten, wie er die kaputt kriegt, ist, wenn er die Familie zerstört. Nehmt euch die Frauen, die sind ganz nett, unberührt, ganz sauber, nehmt euch die. Und dann habt ihr so mit denen was zusammen, sexuell ist, macht man ja heute, ja, ohne Trauschein, das geht schon alles gut. Macht das. Macht die Familie kaputt, dann habt ihr diesen inneren Gehalt zerstört, dieses ganzen Volkes. So macht man es übrigens, so macht derselbe Verführer, derselbe Satan, macht das heute noch genauso. Macht die Familie kaputt, dann hast du alles kaputt. Und er ist feste dabei, heute alles kaputt zu machen. Und das gibt der Rat, den gibt der Bileam. Und dann kommen sie, das Volk hurt mit den Töchtern Moabs und luden dieses Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Das Volk Aas beugte sich nieder vor ihren Göttern und Israel hängte sich an den Baal Peor und der Zorn des Herrn entbrannte gegen Israel. Und so weiter und so weiter. Und dann geht das ganz schlimm fort, bis Phinehas, der Enkel, kommt und da so ein Pärchen, was da gerade liegt im Zelt, mit einem Schlag tötet. Und dann wird der Plage gewährt. Furchtbar viele Leute mussten sterben, weil sie schlimme Sachen machen. Übrigens, sexuelle Perversion und Okkultismus gehen oft Hand in Hand. Das wird in dieser Geschichte in Kapitel 25 deutlich. Und den Tipp dazu, das finden wir hier in Kapitel 31, 16, auf den Rat Bileams, des Kinder Israel, ein Anlass geworden in der Sache des Peor. Als die Israeliten nämlich später gegen Midian kämpften, da hatte sich Bileam dahin verflüchtigt. Und dann wird er dort in Kapitel 31, 8 getötet. Und Bileam sagt, weißt du, eigentlich möchte mein Leben so sein wie das in Israel. Ich möchte gerne den Tod eines Rechtschaffenden sterben. Der wird das nie erleben. Der wird den Tod eines Gottlosen sterben. Genauso wie er gelebt hat. Gottlos. Das ist eine ganz ernste Geschichte von dem Bileam. Er ist ein Verführer, der verführt für Geld. Der ist ein Mann, der einen bösen Weg vorgibt. Nämlich diese Geschichte mit der Hurerei, dieser Perversion, wie auch in Götzendienereien. Ein großer Irrtum, der hat eigentlich um den Preis seiner eigenen Seele geirrt. Und seine ganze Lehre ist verderblich und führt in den Untergang. Und das ist das, was wir eigentlich lernen können aus der Geschichte von Bileam. Ist keine gute Geschichte, aber es ist eine Geschichte, die sich in der Gemeinde Gottes im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder wiederholt wird. Dann kommt die zweite Volkszählung. Und da habe ich schon eigentlich schon was zu gesagt, deshalb will ich mich auch nicht mehr dazu weiter äußern. Was noch die Töchter Zelophehads betrifft, das ist motivierend und belehrend für uns alle. Unsere Väter sind in der Wüste gestorben, unser Vater, der hatte keine Söhne, waren nur Töchter. Und es ging ja normalerweise das Erbe in Israel immer auf die Söhne über. Und der Erbe spricht immer vom Segen, den Gott gibt für sein Volk. Und jetzt kommen die Töchter und sagen, wir wollen auch gerne das Erbe haben. Kann doch nicht sein, wenn wir keine Söhne da sind, dann gehen wir leer aus. Wie geht das? Und dann kommt der Mose und bespricht die Sache mit Gott. Und dann sagt Gott, schau mal, die Töchter von Zelophehad, die haben recht. Die sind genauso berechtigt wie die anderen auch. Du sollst das Erbteil ihres Vaters auf sie übergehen lassen. Und das zeugt davon, dass man in geistlichen Dingen nicht genug auch in den Dingen Gottes nach Segen trachten soll für das Volk Gottes. Mose haben wir dann gesehen, schon in Kapitel 27, wird sterben. Gott zeigt ihm sein Reich, was eigentlich er verheißen hatte für das Volk Gottes. Und Mose, Kapitel 27, 12, finden wir das. macht sich keine Sorgen über seine eigene Situation. Er denkt an die Nachfolger, wie wird denn das werden? Wie kann das Volk jetzt, wenn ich nicht mehr da bin? Wie kommt das in das Land? Gott, wie soll das werden? Und dann denken Sie daran, dass da einer ist, der Nachfolger, Hosea, der Sohn Nuns, der wird das Volk in das Land bringen. Josua. Ein Mann, in dem der Geist ist. Und lege deine Hand auf ihn, stelle ihn vor Eleazar, den Priester und so weiter. Und dann wird der Josua, und deshalb habe ich wiederholt schon mal zu Anfang auch erwähnt, was wir hier in Kapitel 27 und folgende finden. Wir finden das Volk Israel jetzt ganz kurz vor dem Jordan hier an der Ebene von Jericho. Und es ist eigentlich gar nicht mehr weit bis zum ersten Kapitel des Buches Josua. Wie er Gott nennt, das ist ganz interessant. Er nennt den Gott der Geister alles Fleisches. Ganz interessant, wie die Namen Gottes in der Bibel erwähnt werden. Aber es würde vielleicht zu weit führen. Ich habe mir mal eine Liste gemacht über Namen des Ewigen. Es gibt mehr als 300. Ich denke, man könnte für jeden Tag des Namen, des Jahres könnte man einen Namen für Gott erwähnen. Warum ich das sage? Ihr kennt die Leute immer, die in der Straße stehen und sagen, kennst du den Namen Gottes? Spätestens, wenn die damit anfangen, dann weißt du genau, welche Richtung die Leute vertreten. Gott hat wirklich enorm viele Namen. Hier ist einer davon, der Gott der Geister alles Fleisches. Ganz interessante Namen. Und im Neuen Testament ist dieser Gott uns erschienen in der Person des Herrn Jesus Christus. Und der Jesus hat etwas gemacht, der hat Gott uns offenbart als Vater. Wir beten Gott an als Vater, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist eine ganz besondere Beziehung, die Christen gekommen sind, weil sie Christus kennen, der für uns gestorben ist. Ganz wichtig, das mal zur Unterscheidung, wenn Mose so betet, dann bete ich natürlich als Christ nicht so, weil ich Gott anders kennengelernt habe. Ich habe Gott kennengelernt im Angesicht Jesu Christi, sagt Paulus. So, dann nochmal die Erinnerung an die Opfergaben, aber da möchte ich nicht weiter verweilen. Kapitel 28 bis 30, Kapitel 31. Über Rache für die Kinder Israel an die Midianitern. Danach sollst du zu deinen Vätern versammelt werden. Offensichtlich als Folge von Kapitel 25, was da mit dieser ganzen Problematik dort in Moab geschehen war und mit dieser Hurerei des Volkes Israel, weil der Bileam, der Sohn Beors, dort diese bösen Dinge, Pläne geschmiedet hatte gegen das Volk Israel. Aber auch das soll uns jetzt nicht weiter berühren. Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse, die haben jetzt eine Idee, jetzt haben wir ja Sihon und Og, das war mal eine ganz kleine Episode, die haben sie dort vertrieben aus diesem Westjordanbereich, den man hier sieht. Und da haben die gesagt, Mensch, das ist ein schönes Land hier. Mose, wir wollen gerne hier bleiben. Wir haben ganz viel Vieh. Und wir sind ganz viele Leute, wir bleiben hier auf der anderen Seite. Die andere Hälfte Manasse hat gesagt, nee, Gott hat eigentlich uns das verheißene Land gegeben, Kanaan, wir ziehen doch weiter. Was sollen wir nur machen? Und dann bleiben die auf der Westseite. Ostseite, danke. Ostseite, danke schön. Ja, ich merke schon, es geht gegen Ende. Sie bleiben auf der Ostseite. Warum erwähne ich das? Die werden uns nur öfters vorgestellt werden, diese zweieinhalb Stämme. Die zweieinhalb Stämme haben eins nicht gemacht. Sie sind eigentlich nicht in das Land hineingegangen, wie Gott gewollt hat. Sie haben gesagt, Gott, ich bin mit einem kleinen Platz im Himmel zufrieden. Das reicht mir. Ich nehme hier so ein bisschen hier vorne schon. Da bin ich schon ganz dankbar. Eigentlich war das nicht so, wie Gott es gewollt hat. Und wenn Probleme kommen und Feinde kommen, und das war im ersten Buch der Chroniken, da kam das, die Feinde haben immer zuerst die genommen, die nicht so in Sicherheit waren. Die anderen hatten ein bisschen Schutz durch das Rote Meer, durch den Jordan, aber die hier nicht auf der Seite. Und wenn die Feinde kamen, kamen sie immer erst über die Ostseite. Und da waren eben die zweieinhalb Stämme. Und das waren die Stämme, die zuerst besiegt wurden von den Feinden, den Assyrern. Nur ein kleiner Ausflug mal über die zweieinhalb Stämme. Kapitel 33, schon erwähnt. Ich habe das draußen hingelegt. 91 Predigten müsste ich jetzt noch halten. Hat er das so viel Zeit? In Kapitel 33 gibt jetzt der Geist Gottes, kann ich sagen, die gesamte Stationen vor uns und zeigt uns eigentlich da, wo Israel überall gewesen ist. Und gibt das mit ungefähr, ich glaube, 41 Namen habe ich gefunden, dort in Kapitel 33. Und jetzt gucken wir uns mal die ersten 12 hier an. Das sind natürlich Sachen, die habt ihr alle schon letztes Mal gehabt und ich denke mal, ihr könnt die uns alle nochmal wiederholen. Ja? Wart ihr letztes Mal alle da? Wer war da? Okay, will nicht fragen. Okay, ich sehe schon. Weil es ist nicht ganz einfach, geht mir genauso. Ich habe da gestanden, weil wenn du die Predigt von dem Pfarrer dort aus Wuppertal liest, wirst du merken, der hat manchmal ganz andere Worte und Bedeutungen dafür. Führt manchmal dann ganz schnell auf eine andere Richtung. Ich habe sie trotzdem mal hier so gelassen. Und trotzdem kann ich euch nur raten, lest euch diese Predigten durch. Die sind wirklich hervorragend. Gerade die ersten, ich habe jetzt 30 Predigten gelesen. Die sind wirklich gut. Dann beschreibt nämlich der Prediger dort, dass jedes Ort, wo die Israeliten gewesen sind, eine Bedeutung hat. Sukkot kennen wir von der Geschichte von Lot. Hütten. Das soll eigentlich deutlich machen, wir sind auf der Durchreise. Unser Leben als Kinder Gottes, als Christen, ist auf ein Leben auf der Durchreise. Wir haben hier keine Heimat. Die Heimat ist im Himmel. Pi Hachirot und Baal Sephon, das ist Baal des Winters. Baal kennen wir ganz gut von dem Baalskult. Die lagern sich vom Migdol, zogen mitten durchs Meer nach der Wüste, zogen 3 Tage lang. Da gibt es, jedes Wort hat eine Bedeutung. Mara wird uns wiederholt begegnen. In Mara haben sie das erste Mal richtig gemurrt. Da war wieder kein Wasser. Und das Wasser war bitter, so war es. Und dann nannten sie den Ort Mara, Bitterkeit. In Elim, bei unserer Pause hatten wir 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume. Im Schilfmeer, ein Rohr, besonders das Papyrus, das war natürlich das, wo die durch mussten, das Rote Meer. Dann kommen sie in die Wüste Sinn, dann kommen sie nach Dofka, dann müssen sie klopfen oder anklopfen. Wieder gibt es unsichere Namensherkunft. Dann Rephidim, 2. Mose 17, ihr erinnert euch, 4. Mose 20, Wasser, wir mussten den Felsen schlagen. Und das war kein Wasser und Geländer. Wüste Sinai, da bringen sie auf und dann lagern sie sich dort an dem Berg. Dann geht es, und dann sind wir bei der 13. Station, sind beim 4. Buch Mose gelandet. Ich habe das extra mal rot gemacht, um mal zu zeigen, aha, 4. Mose 11, Gräber der Sehnsucht, Hasseroth, Ritma, Rimon Peres, Granatapfel der Verletzung. Irgendwas ist da passiert mit dem Volk Gottes. Irgendwelche Situationen haben sie da erlebt. Und da wird aber nicht weiter erwähnt. Nur diese Orte werden erwähnt, mehr nicht. Von Schönheit, Angst, Furcht, Harada. Da haben sie offensichtlich tiefe Not gehabt. In Makelot, da haben sie Versammlungen anbehalten. In Tachat sind sie ganz unten, also richtig niedergeschlagen. In Terach, dann haben sie Mitka und Hashmona und Moserot, also ich bin ja kein Hebräer, deshalb kann ich nicht. Und dann sehen wir nochmal 4. Mose Stellen, wo wir merken, aha, da sind wir nochmal gewesen. Hier an den Orten haben wir unterwegs mal so ein bisschen beleuchtet. Die anderen Orte werden nicht erwähnt in der Bibel, aber hier bei 4. Mose, da sind wir wieder. Und die 4. Mose 20, da stellen wir schon fest, aha, da sind wir 40 Jahre später. Also das heißt, alles die anderen dazwischen, da sind die Israeliten gewesen, 38 Jahre lang, wo Gott drüber schweigt. Wir sehen nochmal zurück. Das sind die 38 Jahre irgendwo, die sind dazwischen gewesen, nach Sinai. Hasseroth, Ritma, Rimmon und so weiter, Libna, Rissa. Da sind irgendwelche Dinge vorgekommen in Israel, wo Gott drüber schweigt. Nur die Namen lässt er als Erinnerung. Und dann Aaron stirbt, Berg Hor, Zalmona, Schattigkeit, Punan, Verwirrung, Wasserschläuche, Ruinen der vorbeigehenden Sehnsucht. Und dann sind sie am Berg Nebo, jenseitige Regionen, und dann in den Ebenen Moabs am Jordan von Jericho. Da sind wir jetzt. Und so ist die ganze Geschichte des Volkes Gottes. Bis hierhin am Berg Nebo vor Jericho. Da sind wir gelandet. Und lies bitte mal zu Hause, um den Bereich des Segens zu sehen, welchen Bereich des Landes Gott für dich bestimmt hat. Kapitel 34. Da gibt es nämlich auch noch Segensbereiche für die Leviten. Und das ist schon schön zu sehen, dass Gott überall für sein Volk eigentlich Segen bestimmt hat. Und wir Menschen sagen, interessiert mich nicht, Gott. Das ist unsere Stimme, unsere Antwort. Und dann Kapitel 35. Jetzt sind wir schon langsam Richtung Ende gekommen. 48 Städte für die Leviten. Davon gibt es 6 Zufluchtsstädte. Jetzt sind wir schon ganz kurz vom Ende, am Ende der ganzen Reise angelangt. Er soll in einer Zufluchtsstadt bleiben bis zum Tod des Hohenpriesters. Und nach dem Tod des Hohenpriesters, dann darf der Totschläger in die Stadt, Land seines Eigentums zurückkehren. Das war eine ganz interessante Sitte. Es gab in Israel Situationen, dass jemand einen erschlagen hat. War es ein Mörder, musste er sterben. Aber dann gab es Situationen, dass ich einen totgeschlagen habe und wollte das gar nicht. Und dann hatte Gott gesagt, für diese Leute gibt es einen Ort. Und das waren drei Orte links vom Jordan und drei Orte rechts vom Jordan. Und da konnte derjenige, je nachdem in welcher Region er gerade lebte, konnte er hinlaufen, da war er in Sicherheit. Da durfte ihm nichts geschehen. Und dieser Zufluchtsort spricht einmal davon, von der Situation von Israel. Dass also ein Juden haben sozusagen jemanden totgeschlagen, obwohl sie das nicht wussten, was sie gemacht haben. Das ist der Messias selbst. Und das hat eigentlich eine prophetische Bedeutung für die gesamte Geschichte von Israel. Es ist übrigens ganz interessant, dass die gesamte Geschichte Israels auch im Alten Testament so Vorschattungen hat von prophetischen Dingen. Was alles zu tun hat mit diesem kleinen Volk dort. Jemand hat mal ganz bewusst gesagt, und da hat er recht, die explosivsten Quadratmeter der Welt, die sind in dieser Stadt, Jerusalem, auf dem Tempelberg. Die gesamte Prophetie, die Zukunft, die in der Bibel berichtet ist, da sind die größere Masse, betrifft diesen Tempelberg, dass Gott wieder dort hinkommen wird, dass der Messias nach Israel kommen wird, einen Tempel bauen wird und dass dieses Volk, was seinen Messias umgebracht hat, dass der Herr dort sagt, ihr habt das unwissend getan, im Unglauben. Ihr werdet behandelt bei Gott wie ein Totschläger. Ihr bekommt sozusagen einen Ruheort, wo ihr hinkommen könnt, in eine Zufluchtsstadt. Bis nach dem Tod des hohen Priesters, dann kann er wieder in das Land des Eigentums kommen. Da kommt eine Zeit des Segens. Und das ist eigentlich sozusagen die ganz große Thematik in der Bibel, was Israel und sein Friedensreich betrifft, mit seinem Messias, mit Christus, mit dem Herrn Jesus Christus. Und hat auch noch eine schöne Bedeutung auch für uns. Dieser Zufluchtsort ist eigentlich auch ein Ort, wo jeder von uns hier, der den Jesus kennt, sagen kann, hier bin ich zur Ruhe gekommen. Da bin ich in Sicherheit. Christus starb für mich, das ist ein Zufluchtsort für mich. Hier bin ich zur Ruhe gekommen. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte, das heißt der Mensch, der wirklich seine Schuld vor Gott bekannt hat und von Gott gerecht gesprochen wurde deshalb, weil er Gott geglaubt hat, der läuft dahin zu dem Herrn und da ist er in Sicherheit. Da kann mir keiner was tun, da habe ich keine Angst mehr zu haben. Und dann sagt David in diesem wunderschönen Psalm 32, du bist ein Bergungsort für mich, vor Bedrängnis behütest du mich, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Hey, ist das nicht herrlich? Ganz ehrlich, wenn man darüber nachdenkt. Der David hat vorher gesagt, ich möchte das mal lesen, nochmal zum Schluss. Psalm 32. Ja. Glücklich der, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Ungerechtigkeit nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist, der mal ganz ehrlich ist. Jemand hat mal sehr schön gesagt, wenn wir aufdecken und sagen, Herr, das ist mein Leben, das war meine Schuld, danke, dass du dafür bezahlt hast am Kreuz, dann sage ich mal meinen Worten, dann deckt Gott das zu. Und ihrer Ungerechtigkeit werde ich nie mehr gedenken. Und du darfst bei mir zur Ruhe kommen, wo wirklich wahre, bleibende Ruhe ist. Ja, das geht viel weiter als das, was Israel hat als Bergungsort, dass Gott wieder einen Anfang mit diesem Volk macht. Dass der Messias Israels kommen wird, wenn die Gemeinde beim Herrn ist. Und dann wird Israel, dieses gottlose Volk dort, nach großer Not mit diesem Messias Israel in Verbindung kommen. Und dann wird sie merken, oh, das ist der, den wir damals nicht wollten. Das ist der, der einmal in Israel durchbohrt wurde. Sie werden den erkennen, sagt Sacharja 12, auf den sie mal durchstochen haben. Es ist interessant, dass dieses Volk, was dort noch lebt, das mal erkennen wird. Das vierte Mosebuch endet eigentlich für mich mit dem Korintherbrief, wo der Korintherbrief eigentlich deutlich macht, so eine geistliche Auslegung gibt und damit eigentlich deutlich macht, dass das, was der Harald gesagt hat, nicht alles selbst erfunden war. Ich will nicht, dass ihr unkundig seid, Brüder, schreibt der Apostel Paulus an die Gläubigen in Korinth, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren, alle durch das Meer hindurchgegangen sind, alle auf Mose getauft wurden, nämlich dadurch, dass sie durch das Rote Meer zogen. und in alle dieselbe geistliche Speise aßen, das war das Manna, und alle denselben geistlichen Trank tranken, das war der Fels, der bei ihnen war, ne? Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete, und der Fels war der Christus. An den meisten derselben, jetzt kommt's, hatte aber Gott kein Wohlgefallen, weil diese Leute Gott nicht geehrt haben durch Glauben. Ganz wichtig. Denn sie sind in der Wüste niedergestreckt worden. Und diese Dinge, die sind für uns heute hier in Celle geschrieben worden sind, damit wir nämlich nicht nach bösen Dingen gelüsten, wie die damals. Gleich wie auch jene gelüsteten. Sollen auch nicht Götzendiener sein, wie einige von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken. Sie standen auf, um zu spielen. Das war im zweiten Buch Mose. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie einige von ihnen Hurerei oder Unzucht trieben. Und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, gleich wie etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Erinnern wir uns, 4. Mose 21. Und das war auch wieder ein wunderschönes Bild, dass Gott durch den Mose die Schlange aufrichten lässt. Ein Bild von Christus, der gestorben ist. Gott sagt so, durch den Tod hat Christus dem die Todesmacht genommen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Dasselbe Symbol, ja, auch eine Schlange, aber Rettung bringt es. So eine Idee hat Gott, wenn es um die Rettung seines Volkes geht. Und murrt auch nicht, wie etliche von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. All diese Dinge widerfuhren uns als Vorbilder, sind geschrieben worden zu unserer Mahnung, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Daher, wer zu stehen sich dünkt, der sehe zu, dass er nicht falle. Wir können nur leben durch Gottes Gnade. Wir können nur lernen, wenn wir das lernen, was die Israeliten lernen mussten. Was ist in meinem Herzen, was ist in deinem Herzen? Und dass wir einfach merken, Herr, wir leben nur durch deine Gnade. Aber danke, Herr, dass du uns Verheißung gibst, dass wir das Ziel erreichen. Jetzt noch ein Punkt zu den 23.000. Liest man 1. Korinther, dann sieht man, aha, hier starben 23.000. Aber im 4. Mosebuch steht, da starben 24.000. Ist das ein Widerspruch? Das ist auch kein Widerspruch. Paulus sagt, an einem Tag fielen 23.000. In der jüdischen Überlieferung gibt es ein Wort, die sagen, die Führer wurden schon vorher aufgehängt, nämlich 1.000, sodass es insgesamt 24.000 waren. Ich wollte das nur mal hinweisen, weil man immer wieder Leute kennt, Bibelkritik, gerade aus deutschem Hintergrund, deutsche Theologen, die da wirklich wie um sich werfen, weil sie nicht annehmen wollen, dass Gott uns Mitteilungen zu geben hat für unsere Zeit bis in die Ewigkeit hinein. Ich bin noch nicht ganz zu Ende. Ich wollte mit euch ein Lied singen, bevor ihr noch ein anderes Lied singt. Wir können, und zwar ersten drei Strophen. Wer das kann, kann gerne mitsingen. Auf dem Lamm ruht meine Seele. Betet voll Bewunderung an. Alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Freunde, das ist eine tolle Sache. Seliger Ruheort, süßer Friede füllt meine Seele jetzt. Da, wo Gott mit Wonne ruht, bei dem Lamm Gottes, bin auch ich in Ruhe gesetzt. Und dann Ruhe fand hier mein Gewissen, denn sein Blut, o reicher Quell, hat von allen meinen Sünden mich gewaschen, rein und hell. So ist Gott. Nichts aus eigenen Werken, das ist das Wichtige einfach, was man lernen. Aber einfach dem Herrn vertrauen, sagen, Herr, du hast gesagt in deinem Wort, du nimmst Sünde an, du vergibst Schuld. Ich darf mit dir leben, ich danke dir dafür. So mit diesem Herrn vorangehen, über Jahre, Jahrzehnte, und dann warten, Herr, ich darf zu dir kommen, in deine Herrlichkeit.